Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Budgetdebatte im Zürcher Gemeinderat. Die Parteien streiten um die Einsparungen von 200 Millionen. Auswirkungen von der Wirtschaftskrise. Die Schaffhauser Staatsrechnung schliesst mit einem Defizit. Neue Hoffnung für Querschnittgelähmte. Die Uniklinik Balgrist testet ein neues Verfahren. Und Zürcher Kantonsratswahlen 2011. Wir ziehen die Bilanz und wagen die Prognose. Heute im Fokus links-grün. Das Wetter morgen meistens stark bewölkt und zeitweise Regen bei 11 Grad. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Die Stadt Zürich soll endlich ein neues Budget bekommen. Das nachdem eine Sparallianz aus bürgerlichen und Mitteparteien das Defizit von 200 Millionen Franken nicht akzeptiert hat. Seit knapp 2 Stunden beratet der Zürcher Gemeinderat das neue Budget. Nicole Marti im Zürcher Rathaus, wo steht man denn jetzt im Gemeinderat?
Ja, Sie sagen, man diskutiert schon seit mehr als 2 Stunden. Bis jetzt ist man aber noch nie, nicht, würde ich sagen. Alle haben noch mal gesagt, was ihre Position, ihre Meinung ist. Zuerst die Stadtpräsidentin Corinne Mauch, dann jede Partei. Und jetzt sagen auch noch einzelne Gemeinderäte, was sie grundsätzlich von dem neuen Budget halten. Bis jetzt hat der Gemeinderat also nur allgemein über das Budget geredet. Zu den einzelnen Budgetposten ist man bis jetzt noch nicht gekommen.
Einsparungen soll es ja vor allem beim städtischen Personal geben. Das Personal, das ist ja in den letzten Wochen verschiedentlich auf die Strasse gegangen. Hat es eigentlich vor dem Rathaus auch heute Nachmittag wieder eine Kundgebung gegeben?
Nein, Demonstrationen oder irgendetwas Ähnliches hat es heute nicht gegeben. Vor dem Rathaus sind zwar ein paar Leute von Gewerkschaften gestanden, die haben Zettel verteilt, man soll auf keinen Fall beim Personal sparen, und sie haben den Gemeinderat Sandwich zur Stärkung verteilt. Aber sonst hat man von der Demonstration vor einer Woche nichts gemerkt.
Die spannende Frage heute Abend ist ja, ob die Sparallianz aus bürgerlichen und Mitteparteien, die das ursprüngliche Budget gekippt hat, ob die Sparallianz verhebt. Gibt es da eigentlich jetzt heute Abend irgendwelche Anzeichen, dass die Mehrheit bröckelt?
Bis jetzt gibt es keine so Anzeichen, aber bis jetzt hat man eben ja auch noch nicht um die konkreten Sparvorschläge gegangen. Die Mitte-Rechts-Allianz aus SVP, FDP, CVP, Grünliberal und EVP wird erst dann auf Probe gestellt, wenn über die einzelnen Budgetposten abgestimmt wird. Und vor allem auch dann, wenn es um die etwa 90 Änderungsvorschläge von der Linken geht. Die wollen nämlich einen Haufen von den Sparvorschlägen vom Stadtrat wieder rückgängig machen. Für Aufregung hat dann Gemeinderat eine Ankündigung von der EVP gesorgt. Die EVP hat nämlich angekündigt, den einen oder anderen Sparvorschlag vom Stadtrat will man jetzt doch nicht einfach durchwinken, sondern man will sich enthalten. Vor allem die SVP ist da ziemlich hässig geworden, dass die EVP in dieser sogenannten Sparallianz plötzlich nicht mehr mitmachen will. Aber man muss auch sagen, die 4 Enthaltungen von der EVP, die machen nichts aus. Wenn die linken Parteien das Budget wirklich noch in ihrem Sinn korrigieren wollen, dann würden sie eben mehr Stimmen brauchen, also Leute, die aktiv mit ihnen stimmen. Ein paar Enthaltungen von der EVP haben da keinen Einfluss.
Alles in allem, die Positionen, die sind ja, wie Sie gesagt haben, einigermaßen gemacht. Muss man davon ausgehen, dass die ganze Budgetdebatte eine recht harzige Angelegenheit könnte geben, trotzdem, dass Positionen gemacht sind?
Ja, das ist tatsächlich so. Jeder und jede im Gemeinderat will zu dem Budget reden. Jeder beschuldigt den gegenüber, der sei die Schuld für die Budgetkürzungen. Und darum ist der Gemeinderat bis jetzt auch noch nicht dazu gekommen, wirklich über die einzelnen Budgetposten abzustimmen. Für heute ist eine 8-stündige Budgetdebatte geplant, knapp die Hälfte der Zeit. Ja, 2 Stunden sind schon durch. Ich glaube, ich muss keine Prophetin sein, um zu sagen, auch heute Nacht hat die Stadt Zürich noch kein Budget. Die Budgetdebatte geht am nächsten Mittwoch weiter.
Nicole Marti von der Budgetdebatte im Zürcher Gemeinderat. Sie hat es erwähnt, die Debatte geht noch den ganzen Abend. Wir berichten dann in unseren Sendungen morgen Morgen 6:30, 7:30 und 7:45. Nach 6 Jahren mit positiven Staatsrechnungen schliesst die Schaffhauser Staatsrechnung vom letzten Jahr zum ersten Mal wieder mit einem Minus ab. Nämlich mit einem Defizit von 6,1 Millionen Franken. Das ist immerhin ein bisschen besser, als im Budget geplant war. Aus Schaffhausen, Christa Edlin.
Wie viele andere auch, hat der Kanton Schaffhausen die Steuereinnahmen für das 2010 pessimistisch budgetiert, wegen der Wirtschaftskrise. Aber anders als zum Beispiel beim Bund oder beim Kanton Zürich, ist es Schaffhausen effektiv so schlecht rausgekommen, wie man es erwartet hat. Die Steuereinnahmen sind praktisch genau im Rahmen des Budgets geblieben. Nur setzen sich die Steuereinnahmen anders zusammen, als man es gedacht hat. Mehr Steuern haben die Unternehmen abgeliefert, weniger die Privaten. Bei den Privaten hat sich ausgewirkt, dass in vielen Familien ein sogenanntes Zweiteinkommen geschrumpft ist. Und das sei, so die Finanzdirektorin Rosmarie Wibmer, ein Folge der Wirtschaftskrise.
Die Zweiteinkommen sind in der Regel ja eigentlich konjunktursensitiver als die Haupteinkommen. Es sind vielfach auch flexible Anstellungen. Pensen werden zurückgefahren. Es sind einfach die Ersten, die dann die Wirtschaftslage spüren.
Dafür haben die Unternehmen das Loch bei den Steuern der Privaten fast ausgeglichen. Trotzdem hat der Kanton Schaffhausen keinen Grund gehabt zum Jubeln. Die Firmen haben dem Kanton nämlich weniger Steuern gebracht als im 2009. Und das zeige ich, sagt Rosmarie Wibmer.
Die Krise und insbesondere eben die Euroschwäche, unsere international- und exportorientierte Schaffhauser Wirtschaft stärker getroffen hat, weder das beim Bund der Fall war und insbesondere eben auch, wie es in anderen Kantonen der Fall war, wo da grössere Einnahmen hatten, weder das sie im Budget vorgesehen haben.
Die Staatsrechnung ist mit einem Defizit von 6 Millionen Franken leicht besser rausgekommen als das Budget, weil der Kanton höhere Einnahmen gehabt hat bei den Gerichten und aus dem Liegenschaftenhandel. Trotz dem Minus ist die Finanzlage des Kantons Schaffhausen immer noch sehr gut. Er hat immer noch ein Eigenkapital von 200 Millionen Franken und keine Schulden.
Landwirtschaftsmaschinen sind wieder hoch im Kurs. Die Industriegruppe Bucher von Niederweningen hat sich aufgefangen und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Betriebsergebnis ist um mehr als ein Drittel gestiegen auf über 150 Millionen Franken. Der reine Gewinn vom Konzern liegt bei fast 100 Millionen Franken. Zurückgegangen ist allerdings der Umsatz auf 2 Milliarden Franken. Die Margret Meyer hat mit dem Chef vom Bucher Konzern, mit dem Philipp Mosima, über die Jahresrechnung 2010 geredet.
Philipp Mosimann, Bucher hat sich wieder erholt. Der Bucher-Konzern hat sogar den Gewinn mehr als ein Drittel steigern können. Wie ist das gute Ergebnis zustande gekommen?
Wir haben natürlich profitiert davon im 2010 von den Massnahmen, die wir im Krisenjahr 2009 eingeleitet haben. Und dann ist dazu gekommen, dass in der zweiten Hälfte des Jahres sich die Konjunktur langsam aber sicher verbessert hat. Diese Massnahmen zusammen haben zum guten Resultat geführt.
In welchem Bereich hat Bucher vor allem zulegen?
Wir haben vor allem bei den Landmaschinen, also bei Kuhn, haben wir viel besser geschafft. Dann haben wir bei der Bucher Hydraulik, wo es nach einem starken Einbruch im 09, den letztes Jahr stark wieder draufgegangen ist, bei den Kommunalfahrzeugen und bei MH Glas, bei den Glasmaschinen, sind wir eigentlich leicht durchgegangen. Das haben wir aber erwartet bei den Kommunalfahrzeugen wegen der Verschuldung von der öffentlichen Hand. Und MH Glas, das ist ein kapitalintensives Geschäft, das kommt typisch mit einem Jahr Verzögerung.
Der Umsatz ist relativ bescheiden geblieben. Warum denn das?
Also er hat zwei Aspekte. Einerseits haben die Währungen eine Rolle gespielt mit etwa 5%. Andererseits war halt das erste Quartal sehr schwach im 2010. Und das erste Quartal im Vorjahr 2009 war noch sehr gut gewesen. Und dann ist man eigentlich der ganze Jahre ein bisschen hinten rein geredet. Aber erfreulich ist eigentlich, dass trotz dem Umsatzrückgang von 5% wir die operative Verbesserung um einen Drittel haben können realisieren.
Was stellen Sie für eine Prognose für das laufende Jahr?
Also in unserem Hauptbereich, der Markt, Landmaschinen, die Hydraulikkomponenten, eben auch bei MH Glas, bei den Glasmaschinen, dort wird es drauf gehen in der Lokalwährung. Die grosse Unsicherheit ist das Währungsrisiko. Was macht der Schweizer Franken? Was macht der Euro? Was macht der Dollar? Und das könnte die gute Entwicklung in der lokalen Währung zum Teil wieder kompensieren. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Weltkonjunktur entscheidend, ist der arabische Raum, Ölpreis und diese Sachen werden uns natürlich auch beschäftigen, dem können wir uns nicht ganz entziehen.
Japan?
Japan ist eine Tragödie sondergleichen für Bucher. Wir machen etwa 1% von unserem Umsatz in Japan. Wir haben weniger als 10 Leute in Japan. Also für Bucher wird das direkt keine Folge haben. Indirekt hängt es davon ab, wie sich die Katastrophen in Japan auf die Weltkonjunktur auswirken.
Philipp Mosima, Chef vom Bucher Konzern zu der Jahresrechnung 2010. Der Tsunami und die Atomkatastrophe in Japan war heute auch Thema im Zürcher Regierungsrat. Laut Mitteilung äußert die Zürcher Regierung ihre Betroffenheit. Und sie findet es richtig, dass die Schweiz jetzt ihre eigenen Atomkraftwerke überprüfen lässt und die Sicherheitsbestimmungen allenfalls verschärft. Die Grünen vom Kanton Zürich langen das nicht. Sie fordern vom Regierungsrat ein Konzept, um aus der Atomenergie auszusteigen. Nichts geringeres als der heilige Gral hat ein Geschäftsmann von Meilen vermarkten. Mit einem Goldkessel aus Bayern hat er jedenfalls von gutgläubigen Investoren 16 Millionen Franken erschwindelt. Jetzt hat dem Bezirksgericht Meilen einen Riegel geschoben. Es hat den Mann heute zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren verurteilt. Die Hälfte davon muss er zwingend absitzen. In Dielsdorf hat man einen bedeutenden archäologischen Fund gemacht. Spezialisten sind auf ein Grabfeld aus dem 7. Jahrhundert gestossen. Etwa 70 bestattete Menschen mit Kleidung, Schmuck und Waffen, aber auch Alltagsgegenstände sind zum Forschen gekommen. Der Grabungsleiter der Zürcher Kantonsarchäologie, der Christian Winkel.
Gerade im frühen Mittelalter ist es halt eine ganz besondere Sache, wenn man so einen Friedhof untersuchen kann. Weil speziell an dieser Zeit ist ja, dass sie den Toten Beigaben mitgegeben haben. Und gerade die Alltagsgegenstände sind für uns sehr spannend. Zum mehr erfahren über wie sie halt gelebt haben, wie ihre Kultur war, wie das Ganze so funktioniert hat.
Das Grabfeld erstreckt sich über 1300 Quadratmeter. Gefunden hat man es, weil man dort 2 Mehrfamilienhäuser bauen wollte und vorher Sondierbohrungen gemacht hat. All die Skelette- und Grabbeigaben kommen jetzt ins Labor. Dann wird auch geschaut, welche Gegenstände dass man so weit konservieren kann, dass man sie später allenfalls ausstellen kann. In der Stadt Winterthur stimmt man am 15. Mai über den Werkhof Schöntal ab. Für 20 Millionen Franken knapp will die Stadt das Industriegebäude vom Werkhof umbauen und umnutzen. Unter anderem soll es Büro drin geben. Fast alle Arbeitsplätze vom Stadtwerk Winterthur will man dann im Werkhof Schöntal konzentrieren. Der Kanton Zürich wird beim schweizerischen Finanzausgleich nicht besser gestellt. Der Nationalrat hat heute darüber beraten, wie der Finanzausgleich von 2012 bis 2015 soll ausgestaltet werden. Die Mehrheit vom Nationalrat hat es abgelehnt, dass die städtisch prägten Kantone besser entschädigt werden für die Kosten, die in den grossen Städten anfallen. Hans-Peter Krünzi.
Im Finanzausgleich, wie er jetzt ist, gibt es 2 gleich grosse Töpfe. Aus dem einen werden Lasten von Bergkantonen gezahlt, aus dem anderen werden die sogenannten Zentrumslasten von den eher städtisch prägten Kantonen gezahlt. Kosten also, die es gibt, weil es in diesen Städten viele arme Leute hat, viele ältere Leute hat und viele schlecht integrierte Ausländer hat. In beiden Töpfen hat es genau gleich viel Geld, obwohl eine neue Studie zeigt, dass die Kosten für die Zentrumslasten viel grösser sind. Eine gerechte Verteilung von diesen Töpfe wäre laut einer Studie etwa 75-25% zugunsten der Zentrumslasten. Jetzt gibt es aber 112 zusätzliche Millionen, die der Bund will in den Lastenausgleich einzahlen. Der Bundesrat will je die Hälfte von dem Geld in die beiden Töpfe eingeben. Der Zürcher Nationalrat Daniel Fischer von den Grünen hat hingegen verlangt, die ganzen 112 Millionen sollen in den städtischen Topf kommen.
Wäre es nicht angebracht, dass wenigstens mit der Verteilung dieser 112 Millionen an den soziodemografischen Ausgleich dieser Ressourcenausgleich, dieser soziodemografische Ausgleich verstärkt würde, die Kernstädte eigentlich das erhielten, was ihnen zusteht, mindestens in einem gewissen Umfang.
Auch der Winterthur-FDP-Nationalrat Markus Hutter hat ähnlich argumentiert.
Die Städte werden benachteiligt. Mit dieser Lösung, die Sie hier jetzt als Mehrheitsantrag haben, würde eben mit dem geografisch-topografischen Lastenaustausch würden eben nur 22% der effektiven Kosten abgegolten werden, während der soziodemografische Lastenaustausch eben sogar nur 8% der Kosten abdeckt.
In der heutigen Debatte ist es also nicht nur um Parteizugehörigkeit gegangen, sondern vor allem auch um die regionale Herkunft. Der Arthur Löpfe von der CVP kommt aus Appenzell-Innrode und hat vehement eine andere Position vertreten. Man soll nicht immer nur von den Nachteilen reden, von den grossen Zentren, hat er gemeint.
Schauen Sie, wo sind die großen Unternehmen? Wo sind die Finanzplätze? Sie sind in den Zentren. Dort bieten sie deshalb alle erdenklichen Arbeitsplätze an. Das führt dazu, dass die jungen Leute von uns in diese Zentren ziehen.
Die Debatten um den Finanzausgleich und um den Lastenausgleich ist immer noch im Gang. Es sieht aber nicht so aus, als ob Vertreter von den grossen städtisch prägten Kantonen wirklich eine Chance haben.
Der Hans-Peter Könzi. Wie es effektiv ausgegangen ist, das hören Sie im Anschluss als Regionaljournal im Echo der Zeit. Neue Hoffnung auf eine Therapie für Querschnittgelähmte. Die Zürcher Universitätsklinik Balgris darf weltweit zum ersten Mal an Patienten ein Verfahren testen. Mit Hilfe von Stammzellen will man im Rückenmark von Querschnittgelähmten neue Nervenzellen bilden. Die Studie die startet schon diesen Frühling. Dorothea Simeon.
Es ist erst einmal ein kleiner Anfang. Für den Direktor vom Paraplegikerzentrum von Balgrist, der Armin Kurt, ist es aber ein Durchbruch, dass das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic seinem Forscherteam grünes Licht gegeben hat, um die neuartige Therapie überhaupt zu testen.
Das ist ganz wichtig, denn viele Patienten sind in einer großen Not und reisen entweder nach Russland, irgendwo nach Deutschland, nach China und lassen sich irgendwelche Zellen spritzen. Und wir denken, dass man diese Art Behandlungen unbedingt sehr seriös machen muss.
Bis jetzt gibt es nämlich keine Behandlung für Menschen mit einer Querschnittlähmung, die wissenschaftlicherweise etwas bringt. Zürcher Forscher von Uniklinik Balgrist setzen in ihrer Studie auf den Einsatz von Stammzellen, die sich zu Nervenzellen weiterentwickeln, auf sogenannte neuronale Stammzellen. Die Zellen wollen die Ärzte ins Rückenmark spritzen und sie hoffen, dass die sich dort vermehren und die verletzten Nerven ein Stück weit ersetzen. Ansätze, dass das könnte funktionieren, sind schon vorhanden.
In Tierstudien und auch bei der Behandlung mit diesen Zellen bei bestimmten Gehirnerkrankungen hat das schon sehr gute Anzeichen dafür gegeben, dass das gelingen kann. Bei Patienten wissen wir aber tatsächlich nicht, was die positiven Effekte sind. Aber dafür muss man eben auch so eine Studie machen.
Um die neuartige Therapiemöglichkeit zu testen, sucht die Uniklinik Balgrist für die ersten 3 Personen aus, die seit mindestens 3 Monaten, aber höchstens einem Jahr von Hüften abwärts gelähmt sind. Es geht also nicht um eine Therapie bei einer akuten Verletzung vom Rückenmark, sondern um die Verbesserung der Situation von Menschen, die schon seit längerem Querschnitt gelähmt sind. Wie immer, wenn man ein neues Verfahren testet, gibt es auch Risiken für die Patienten.
Die Operation per se hat ein mögliches Risiko, wie jede Operation. Ne? Und dann muss man diese Zellen eben in die Nähe dieser Verletzungsstelle bringen. Und dann möchte man natürlich nicht, dass dadurch möglicherweise noch anderes Nervengewebe untergeht. Von den Vorstudien, die es gibt, ist dieses Risiko gering. Aber es gilt, das wirklich genau zu erfassen.
Im schlimmsten Fall könnten also noch mehr Körperteile nach dem Eingriff gelähmt sein. Im besten Fall aber, und das ist die Hoffnung vom Studienleiter Armin Kurt.
Im besten Fall, also im Traumfall, würde zum Beispiel motorische Funktionen, Bewegungsfähigkeit von Patienten gebessert oder auch Sensibilität gebessert, dass Patienten wieder spüren können in Gebieten, wo sie vorher nicht spüren konnten.
Für die Stammzellentherapie schaffen Zürcher Forscher mit der Firma Stemcells aus Kalifornien zusammen, die die neuronalen Stammzellen entwickelt. Wenn die ersten Erfahrungen an der Uniklinik Balgrist positiv sind, sollen in Zürich bis zu 9 weitere Paraplegiker behandelt werden. Die erste Studienphase dürfte 2 bis 3 Jahre dauern.
Dorothea Simeon. Zürcher Wahlen 2011. Am 3. April wählen die Zürcherinnen und Zürcher nicht nur den Regierungsrat, sondern auch das Parlament. Das ist für uns Anlass zum Bilanz ziehen und zurückschauen auf das, was die Parteien vom Zürcher Kantonsrat in den letzten 4 Jahren geleistet haben und wie sie die Politik vom Kanton prägt haben. Heute geht es um Rot-Grün. SP, Grüne und die Alternativliste, die haben zusammen 57 von den 180 Sitzen. Klaus Ammann, die linken Parteien sind im Zürcher Kantonsrat klar in der Minderheit gewesen in der letzten Amtszeit. Kann denn der Block im Parlament überhaupt etwas ausrichten?
Tatsächlich haben die drei Parteien einen schweren Stand. Wir haben am Montag, wo wir von der rechten Ratsseite geredet haben, schon gesagt, dass das Parlament bei den letzten Wahlen bürgerlicher geworden ist. Das war vor allem auch darum, weil die stärkste Linkkraft eben die SP 2007 eine historische Niederlage erlitten hat und 17 von 53 Sitzen verloren hat. Darum kann man also sagen und sieht auch, Linksgrün ist meistens chancenlos, vor allem mit der Finanzpolitik. Wenn sich die Parteien zum Beispiel gegen Sparen wehren, sind sie regelmäßig auf verlorenen Posten. Aber es gibt doch auch für diese Parteien hier und da Lichtblick.
Sie sagen Lichtblick, will ich denn?
Ja, SP, Grüne und AL schaffen es ab und zu doch, Allianzen zu schmieden mit anderen Parteien, aus der Mitte vor allem, aber bis hin zu der FDP. Ein Beispiel ist der Berufsbildungsfonds, wo das Stimmvolk vor gut 2 Jahren angenommen hat und wo ein Topf ist, wo Betriebe einzahlen müssen, um Berufsbildung eben finanzieren. Oder auch wenn es um den Ausbau vom öffentlichen Verkehr gegangen ist, hat Linksgrün in den letzten 4 Jahren ein paar Pflöcke können helfen einschlagen. Der grösste Erfolg geht aber aufs Konto von der kleinsten Partei von diesem Block, von der alternativen Liste. Die AL hat zwar nur 2 Vertreter im Kantonsrat, mit ihrer Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung für reiche Ausländer hat sie aber beim Stimmvolk einigermaßen überraschend gepunktet. Unter dem Strich aber, wie gesagt, sind das ein paar wenige Erfolge im sonst für Linksgrün sehr schwierigen Umfeld.
Wir reden ja immer von Linksgrün, fast die Parteien häufig eben so zusammen. Klaus Ammann, wie einheitlich tritt denn Linksgrün überhaupt auf?
Ich glaube, man kann sagen, dass das der einheitlichste von den Blöcken im Zürcher Kantonsrat ist. Das hängt einerseits damit zusammen, dass sich SP und Grüne inhaltlich viel näher sind als zum Beispiel SVP und FDP auf der rechten Seite. Andererseits ist es aber sicher auch ein Ausdruck davon, dass die SP eben sehr geschrumpft ist und darum jetzt viel mehr als auch schon auf die Zusammenarbeit mit den Grünen angewiesen ist. In der Sozial-, Umwelt- und Finanzpolitik treten die drei Parteien meistens sehr geschlossen an. Es gibt aber immer wieder Ausnahmen. Das aktuellste Beispiel ist das Steuerpaket, das im Mai zur Abstimmung kommt und die höheren Einkommen soll entlasten. Die Grünen lehnen die ganze Vorlage ab, rundum, wegen der Steuerausfälle, die sie zur Folge hat. Die SP ist aber bereit, so Steuerausfälle in Kauf zu nehmen. Sie will aber den Mittelstand entlasten. Und das wiederum finden die Grünen populistisch.
Jetzt schauen wir in die Zukunft. Eben am 3. April sind Wahlen. Ich habe es am Anfang gesagt, Linksgrün hat insgesamt 57 von 180 Sitz, ist also klar in der Minderheit. Ändert sich das am 3. April?
Sicher nicht grundsätzlich. Es ist gut möglich, dass die SP nochmal ein bisschen verliert. Offiziell wollen die Sozialdemokraten wieder 20% Wähleranteil. Das heisst, sie wollen 4 von diesen 17 Sitzen, die sie das letzte Mal verloren haben, wieder gewinnen. Sie wären aber, glaube ich, auch schon zufrieden einigermaßen, wenn sie ihre Talfahrt von den letzten Wahlen da könnten stoppen. Die Grünen sind vor 4 Jahren noch bei den Sieger gewesen. Sie haben 19 Sitze zu verteidigen. Bis vor kurzem sind sie aber selber davon ausgegangen, dass sie nur noch wenig zulegen können. Allerdings ist es da möglich, dass die Grünen von der Katastrophe in Japan, in Anführungs- und Schlusszeichen selbstverständlich, könnten profitieren und mehr Sitz machen, als sie selber erwartet haben bis jetzt. Die Frage ist dann natürlich, wer diese Sitz muss hergeben. In der Vergangenheit haben die Grünen nämlich häufig auf Kosten von der SP gewonnen. Und das würde dann am links-grünen Block insgesamt nichts bringen. Die Alternativliste vielleicht noch. Die will 2 Sitze dazu gewinnen, also von 2 auf 4 Vertreter wachsen. Das ist durchaus möglich. Das würde aber auch nichts daran ändern, dass Linksgrün im Zürcher Kantonsrat auch in Zukunft nur rund 1/3 der Sitz besetzt, also eine Minderheit bleibt, die sich einen schwierigen Alltag mit punktuellen Erfolgen muss versüssen.
Danke, Klaus Ammann, für den Ausblick und die Bilanz bei den linksgrünen Parteien. Die Kantonsratswahl 2011, morgen Abend geht es dann bei uns im Regionaljournal um die Mitte-Parteien und das, was sie in den letzten 4 Jahren geleistet und bewirkt haben. Wir sind beim Wetter und der Prognose mit der Sabine Balmer von SF Meteo.
Heute Abend wird es langsam überall nass. Durch die Nacht und morgen Morgen regnet es dann zum Teil recht kräftig. Morgen am Nachmittag zieht das Regenband langsam Richtung Alpen. Es geht also zuerst zwischen Schaffhausen und dem Wieland, später am Zürcher Unterland längere trockene Abschnitte. Am längsten nass bleibt es noch am oberen Zürichsee und im Oberland. Die Temperaturen liegen morgen Morgen bei etwa 6 Grad und kommen dann mit etwas Westwind auf 11 Grad hoch. Am Freitag lockern sich die Wolken langsam auf und am Nachmittag scheint dann wieder ab und zu die Sonne bei Temperaturen von etwa 11 Grad.
Vor dem Echo der Zeit nochmals das Wichtigste aus der Region. Das Zürcher Stadtparlament debattiert zurzeit über das umstrittene neue Budget. Das soll nach dem Willen von bürgerlichen und Mitteparteien ausgeglichen sein. Den heutigen Nachmittag haben die Parteien noch mal ausgiebig dafür genutzt, um ihre Positionen darzulegen. 90 Anträge gibt es von linker Seite, um Einsparungen rückgängig zu machen. Im Moment zeigt die Sparallianz aber noch keine Anzeichen dafür, dass sie einknickt. Die Schaffhauser Staatsrechnung schließt das erste Mal seit 6 Jahren wieder mit einem Defizit ab. 6,1 Millionen Franken war 2010 das Minus. Mit dem Defizit hat man gerechnet, dass es doch etwas besser herausgekommen ist als im Budget vorgesehen, hängt, wie an anderen Orten, mit zusätzlichen Steuererträgen zusammen. Die Zürcher Universitätsklinik Balgrist hat einen wichtigen Forschungsauftrag bekommen. Sie führt als erste Klinik weltweit eine Studie durch, die eine mögliche Therapie für Menschen mit einer Querschnittlähmung erprobt. Konkret geht es um eine Behandlung mit neuronalen Stammzellen. Im besten Fall würde ein gelähmter Patient wieder mehr spüren und möglicherweise sogar gewisse Körperteile bewegen können, ist die Hoffnung der Forscher. Und der Tsunami und die Atomkatastrophe in Japan war heute auch Thema im Zürcher Regierungsrat. Laut Mitteilung äussert die Zürcher Regierung ihre Betroffenheit. Und sie findet es richtig, dass die Schweiz ihre eigenen Atomkraftwerke überprüfen lässt. Die Grünen vom Kanton, denen langt das nicht. Sie fordern vom Regierungsrat ein Konzept, um aus der Atomenergie auszusteigen. So viel vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen für heute. Verantwortlich für die Sendungen ist Barbara Seiler. Am Mikrofon war der Roger Steinemann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.